Menstruation, Periode, Regel, Tage. Wie auch immer wir es sagen, Frauen bluten einmal im Monat. Still und leise in unserer doch eigentlich so aufgeklärten Gesellschaft. Nur ist die beim Thema Menstruation so ziemlich alles außer aufgeklärt. Auch Frauen sind es oft nicht. Das hat Heinke Schröder selbst gemerkt. Zusammen mit Maya Meiners hat sie sich mit der Kraft des Zyklus beschäftigt und darüber einen Film gemacht. Fürs ZDF in Zusammenarbeit mit Arte. Bei FKM erzählt die Journalistin heute, was das Wissen über den weiblichen Zyklus für Chancen mit sich bringen würde. Für Leistungssportlerinnen, für Frauen im Alltag, für die Heilung von Krankheiten und spätestens da für Frauen und Männer. Hier ist Viktoria Koopmann von 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mit einer Folge, die mir im Kopf geblieben ist. Wir sind gerade in der Sommerpause. Deswegen habe ich bis zum 2. September jede Woche eine meiner Lieblingsfolgen für euch, so wie diese hier. Los geht's. Hallo Heinke.
Hallo Viktoria.
Menstruation. Das ist jetzt nicht eine ganz neue Erfindung. Das gibt's, seit es Menschen gibt. Der Großteil kennt's. Circa die Hälfte der Menschen menstruiert. Ist total natürlich. Eigentlich alles klar. Was gibt's da überhaupt noch zu erzählen?
Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Als die junge Kollegin, mit der ich den Film zusammen gemacht habe, die Maya Meiners, mit diesem Thema auf mich zukam und sagte, oh, ich möchte so gerne einen Film über den Menstruationszyklus machen, da habe ich so gedacht, okay, krass, naja, keine Ahnung. Nee, ich nicht.
Du nicht?
Ich bin raus.
Hast du also keine Lust?
Ich bin ja gar kein zyklisches Wesen mehr. Ich bin längst sonst wo und fand es einfach wirklich durch. Ne? Wozu? Und dann kam noch von ihr dazu, sagte sie, es ist auch deshalb so spannend, weil es immer noch total tabuisiert ist. Da sagte ich so zu ihr, wieso ist das tabuisiert? Das ist überhaupt nicht tabuisiert. Alle Welt weiß das, jeder weiß das. Wo ist denn da ein Tabu? Und dann habe ich so gedacht, okay, aber muss schon fair sein. Und ich fange jetzt einfach mal an, so ein bisschen zu recherchieren und bin dann relativ schnell auf Professor Dr. Petra Platen von der Ruhr-Universität der Sportwissenschaftlichen Fakultät dort gestoßen, die sich im Zusammenhang mit Sport und Zyklus auseinandergesetzt hat.
Ich stelle mir eine Welt vor, in der jede Sportlerin Trainer und Trainerinnen hat, die ein zyklusbasiertes Training auch ermöglichen und durchführen. Punkt.
Ja, sagt sie, eigentlich ist der Stand der Forschung so, dass wir gerade versuchen, Daten zu evaluieren, um ein zyklusbasiertes Training überhaupt mal wirklich anzudenken. Und das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ach, das ist ja krass, das ist ja wirklich interessant.
Okay, und dann war dir klar, da gibt's noch was Neues zu erfahren, und zwar in Sachen Sport.
Zu dem Zeitpunkt lief dieses Forschungsvorhaben der Ruhr-Universität und dem Deutschen Leichtathletikverband schon. Und es war für uns die letzte Chance, überhaupt noch was davon mitzubekommen. Am Olympiastützpunkt Niedersachsen, das war im November 2022. Das muss man sich so vorstellen wie so eine Turnhalle, wie wir sie früher alle in der Schule kannten, nur eben länger. Da sind so schmale Streifen aufgemalt, um dann eben ihre Zeiten oder ihre Sprints zu üben. Und haben da Spitzensportlerinnen getroffen, die sich auf Olympia vorbereiten. An diesem Morgen ist mir dann nochmal wirklich richtig klar geworden, was das eigentlich bedeutet, wenn man seinen Zyklus leugnen muss. Den auch wirklich, ich nenne das jetzt mal so, wegperformt. Also so tut, als würde es den gar nicht geben.
Ehrlich gesagt, so ein bisschen glaube ich das ja sogar zu kennen. Ne? Also ja. Wie oft hat man im Alltag damit zu kämpfen, dass man halt gerade seine Tage hat, aber man will sich halt nichts anmerken lassen und muss eigentlich einfach durchperformen. Und das sag ich, die weitestgehend einen Bürojob hat. Wenn man da so krassen Leistungssport macht, dann ist es ja noch viel heftiger, oder?
Total. Wir haben ja mit Läuferinnen gedreht. Da ist es natürlich sehr vorteilhaft, wenn man sehr schlank ist, damit man nicht so viel Gewicht schleppt. Wenn man sich aber klar macht, dass zum Beispiel alleine bei einem normalen Zyklus an der zweiten Hälfte, an dieser Lutealphase, Wassereinlagerungen kommen, die bis zu 2 Kilo ausmachen können, dann ist der Zyklus ganz erheblich, ob ich diesen Wettbewerb, an dem ich mich angemeldet habe, gewinnen kann oder nicht. Mhm. Als ein Beispiel. Ich habe mir vorher noch nie Gedanken gemacht, was es eigentlich heißt, wenn man kein Training hat, was auf Frauenkörper spezifisch abgestellt ist. Mhm. Das heißt, man trainiert wie ein Mann.
Und das heißt, wer hat da trainiert? Wen habt ihr da getroffen?
Ich laufe heute nicht, weil ich gestern bei den Ärzten war. Die meinen,
also Lea Ahrens ist eine sehr, sehr nette, sehr, sehr tolle junge Frau, die 400 Meter Hürdenlauf macht. Das ist sowas, also ich bin auch ein bisschen sportlich, aber wenn ich mir alleine vorstelle, 400 Meter Sprint zu laufen, Alter, und dann noch ein paar Hürden dazwischen. Und dann sagt sie zu mir, ich habe gefragt, warum machst du das? Das ist ja grauenhaft. Hat sie gesagt, ja, aber es ist sonst so langweilig. Nee, klar, ist so langweilig. Also sie macht das und an dem Tag, an diesem Novembertag, als wir da gedreht haben, konnte sie nicht mittrainieren, weil sie eine Verletzung hatte. Sie hatte so eine Muskelzerrung.
Also, selbst wenn ich so mein Bein hebe, tut es hier jetzt schon weh. Ich merke es auch jetzt schon, dass ich weiß, okay, du kriegst nächste Woche auf jeden Fall deine Tage.
Wenn man den Zyklus eben beim Training nicht beachtet, sich übertrainiert, kommt es eben auch häufig zu Verletzungen, die auch wieder im Zusammenhang mit dem Zyklus stehen.
Aha, inwiefern steht das im Zusammenhang?
Also es ist erwiesen, dass durch diese Wassereinlagerung in der zweiten Hälfte des Zyklus es häufiger zu Verletzungen kommt, gerade bei Kontaktsport wie Handball, Volleyball, Fußball ist das häufiger der Fall. Und auch, das ist auch ganz spannend, um den Eisprung herum. Da weiß man aber nicht warum. Also okay, vielleicht sind die Frauen um den Eisprung herum risikobereiter, würde ich mal sagen, und können sich dann auch eher verletzen.
Okay, aber Studien legen auf jeden Fall nahe, das Verletzungsrisiko für Frauen schwankt mit ihrem Zyklus.
Auf jeden Fall. Ich habe mir noch niemals Gedanken darüber gemacht, was das für eine Welt ist, wenn man in dieser Welt, in der man so krass abliefern muss, seinen Zyklus nicht beachten kann. Denn das war ja vorher Standard im Leistungssport.
Also Petra Platen forscht zu zyklusbasiertem Training. Wie sieht diese Forschung aus? Wie wird die Studie mit den Sportlerinnen gemacht?
Ich nehme mir jetzt einmal Kapillarblut aus dem Ohrläppchen ab.
Also an dem Morgen habe ich Jana Sippel getroffen. Die ist von der Ruhr-Universität Bochum für die Evaluierung der Daten dort gewesen, um den Sportlerinnen Blut abzunehmen, deren Urin mitzunehmen, um den analysieren zu lassen und deren Speichel.
Bau einmal Druck auf und dann gibt es einen kleinen Pieks.
Und dazu ihre Befindlichkeiten eingetragen haben. Und 22 Leichtathletinnen hatten sich zu diesem Projekt ja schon angemeldet. Und einige Sportlerinnen dieser Studie haben auch so einen Ring getragen, der diese Messarbeit für die erledigt hat.
Ah, ja, das kenne ich, zu Verhütungszwecken eben, um den Zyklus zu tracken. Den trägt man in der Vagina.
Richtig.
Quasi.
Man zieht den, glaube ich, raus und dann kann man den mit einer App auslesen lassen. Mhm, ne? Genau. Es gibt ja verschiedenste Hormone, die im weiblichen Zyklus eine Rolle spielen. Und diese Untersuchung, die da gemacht wurde, hat sich mit 19 Hormonen beschäftigt, denen man anabole Effekte zuschreibt. Also Muskelaufbau, wann kann man am meisten Kraft aufbauen etc. Und das kann man, das hat die Studie eigentlich relativ eindeutig gezeigt, am allerbesten um den Eisprung herum.
Unsere Theorie ist nicht nur herauszufinden, an welchen Tagen man vielleicht leistungsschwächer ist, sondern an welchen Tagen man leistungsstärker ist und vielleicht auch Leistungsreserven hat, die man nutzen kann, um halt im Spitzensport besser zu werden.
Das heißt, wenn Spitzensportlerinnen rausfinden möchten, wann sie während ihres Zyklus am leistungsstärksten sind, dann müssen sie rausfinden, wann sie ihren Eisprung haben. Und wenn sie das tun, wie viel Leistungssteigerung erhoffen sich die Forscherinnen davon?
Also Petra Platen hat ein bisschen gezögert, Prozente anzugeben. Aber im Sport wäre ja schon, im Leistungssportbereich wäre ja schon 1% Leistungssteigerung enorm.
Aus meiner Sicht lassen sich diese ganzen Zusammenhänge im Zyklus zu 100% auf jede andere Lebenssituation auch übertragen.
Wo ich dann natürlich so im Internet recherchiert habe und dann gedacht habe, ach guck mal, es gibt ja eine Zyklusdatenbank, das hatte ich auch noch nie gehört, obwohl ich seit 40 Jahren Frauenthemen mache. Ist auch eigentlich krass, ne? Und habe dann auch da angerufen und dann kam das wunderbare Erlebnis für eine Journalistin. Die Frau, die am anderen Ende der Leitung auftauchte, sagte dann, endlich rufen Sie an. Ich dachte, was? Wieso rufe ich jetzt endlich an? Ich kenne die ja gar nicht.
Die haben gesagt, endlich rufen Sie an. Keiner guckt, keiner interessiert sich dafür. Was ist eine Zyklusdatenbank?
Unsere Zyklusdatenbank ist deswegen einzigartig, weil wir Langzeitverläufe haben.
Also in Heidelberg leitet das Projekt Zyklusdatenbank die Oberärztin Dr. Med Petra Frank-Hermann. An dieser Zyklusdatenbank liegen mittlerweile 44.000 Daten von etwa 2.000 Frauen vor. Schon in den 60er Jahren ist die im Grunde genommen installiert worden. Jetzt wird sie natürlich auch digital betrieben. Und da werden Langzeitverläufe von Menstruationszyklen beobachtet. Und dadurch kann man natürlich ganz klar sagen, was in Kinderbüchern oder in Schulbüchern noch drin steht, der normale weibliche Zyklus hat 28 Tage. Nein, hat er nicht. Der normale,
hat er nicht?
Nein, hat er nicht.
Also man sieht, also auf so ein Zyklusblatt passen 40 Tage, ne? Hat nicht ausgereicht.
Es ist nichts als ein Durchschnittswert. Er kann auch, wie in unserem Film, die Probanden...
Es ist ein 57-Tage-Zyklus geworden.
Und ist durchaus ein normaler Zyklus.
Das habe ich aber wirklich noch nie gehört. Also ich habe schon mal gehört, dass es wirklich auch eine größere Schwankung gibt.
Ja.
Und das auch jedes Mal unterschiedlich ist. Aber das, also über 50 Tage.
Ja.
Also die Stressphase hat den Eisprung sozusagen verzögert.
Also es verschiebt sich dann der Eisprung und durchaus ist das trotzdem alles im Normalbereich.
Als Gynäkologin ist für mich die größte Erkenntnis, wie sehr der Zyklus bei gesunden Frauen schwanken kann. Dass mehr als 60% aller Frauen innerhalb eines Jahres eine Zyklusschwankung von mehr als 8 Tagen haben.
Das ist natürlich tatsächlich super interessant zu wissen. Also einmal für einen selbst, weil man natürlich verhüten möchte beispielsweise. Aber es ist natürlich besonders interessant für den Kinderwunsch. Weil wenn ich ein Jahr lang mich bemühe, schwanger zu werden und es klappt nicht, kann es einfach daran liegen, dass ich immer zum falschen Zeitpunkt Sex hatte mit meinem Freund, Mann, wem auch immer. Und deshalb hat es nicht geklappt. Und dadurch hat man natürlich da wirkliche Erkenntnisse. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Es ist nicht nur so, dass wir Frauen wenig wissen, also jede von sich, von uns alleine, sondern auch diese Wissenschaftlerinnen untereinander sind ja auch nicht vernetzt.
Wir haben eine Studie gemacht, da hatten diese Paare im Durchschnitt 3,5 Jahre unerfüllt Kinderwunsch. Und wir haben denen diese natürliche Familienplanung vermittelt und die Beobachtung ihres fruchtbaren Fensters. Und dann waren innerhalb von 8 Monaten, wenn man die bis 35-Jährigen genommen hat, über 50% schwanger geworden.
Es gibt also diese Datengrundlage. Wenn es darum geht, wie erforscht die Menstruation an sich ist, wie viel weiß man denn über die Menstruation, also dieses Blut, diese Ausscheidung selbst?
Man weiß heutzutage über das Menstruationsblut, dass es Stammzellen enthält.
Stammzellen, das müssen wir, glaube ich, noch mal kurz sagen.
Ja, bitte,
die
bitte.
Sind ja medizinisch total gefragt.
Ja.
Denn was können die noch mal genau?
Stammzellen packe ich ins Herz rein, bilden sich neue Herzzellen. Durch sie in die Leber bilden sich neue Leberzellen. Sie sind halt in der Lage, dieses Gewebe dann neu zu bilden. Wir kennen das alle aus der Krebstherapie bei Leukämie mit diesen Stammzellen, die man aus dem Knochenmark gewinnt.
Ja, und das ist eben total aufwendig, ne? Da
total.
Muss man eine Knochenmarkstransplantation machen, um jemandem diese Stammzellen zu spenden. Oder ich weiß auch, manchmal wird das auch aus der Nabelschnur aufgefangen, weil das so wertvoll ist, ne? Wenn ich jetzt aber höre, das könnte mit Menstruationsblut gehen, dass man an diese sehr wertvolle Ressource kommt. Das klingt ja nach einer riesigen Chance, oder?
Ja, finde ich schon. Und im Deutschen Rheumaforschungsinstitut sitzt Frau Dr. Ping Sheng, die sich besonders für die Stammzellen, die im Menstruationsblut sitzen, interessiert.
Wir wissen, dass solche Stammzellen einerseits die Immunantwort regulieren können und andererseits ein Regenerationspotenzial besitzen.
Und Frau Dr. Ping Sheng wird das auch so beurteilen.
Wir denken also, dass Stammzellen aus dem Menstruationsblut etwas ganz Besonderes sind.
Es passiert da aber eigentlich sehr wenig. Stammzellen im Menstruationsblut wurden 2007 entdeckt. Und wenn man das mal eingibt, bei Google oder so, kommt immer sofort, warum man mit denen gar nicht weiterarbeiten kann, mit diesen Zellen. Weil sie sind ganz unhygienisch. Das ist natürlich Quatsch. Also Menstruationsblut besteht zu 50% aus Blut und es besteht aus Scheidenflüssigkeit und es besteht aus dem abgegangenen, nicht befruchteten Ei und es besteht aus so einer Art Schleim. Unhygienisch ist rein naturwissenschaftlich betrachtet daran gar nichts.
Aber wenn das so viel Potenzial hat für die medizinische Forschung, nutzt das keiner? Macht da keiner was draus?
Forschung hängt ja auch von Forschungsgeldern ab und die muss man dann eben auch bekommen. Vor allen Dingen in China wird da sehr viel zu gemacht. Da gibt es auch schon sehr erfolgreiche Projekte dazu. Hier ist man da sehr zurückhaltend.
Nochmal zusammengefasst. Es gäbe eigentlich viel Potenzial, den Zyklus zu nutzen, um beispielsweise Leistungsfähigkeit zu steigern. Nur gibt es dazu wenig Forschung. Und wenn wir jetzt nochmal von der Wissenschaft auf die Gesellschaft schauen, wie informiert, würdest du sagen, sind Frauen eigentlich über ihren Zyklus und darüber, was er für sie bedeutet?
Also die meisten Frauen meinen alles zu wissen über ihren Zyklus. Fragt man aber genauer nach, wissen sie, glaube ich, nicht so viel. Was hat einfach damit zu tun, kulturell ist eben vor allen Dingen die Blutung ja stigmatisiert. Es ist ja nach wie vor so, dass Frauen für diese Blutung weltweit beschämt werden und sich selbst auch beschämen, weil sie das als eklig empfinden. Im Grunde genommen stammt das aus der Bibel, in der es dann hieß, alle Körperausscheidungen seien eklig und man könne Frauen, die eben solche Blutungen hätten, auch den ganzen Tag nicht anfassen, man dürfe sie nicht berühren und so weiter. Und so hat jede Frau von sich aus das Interesse, so zu tun, als hätte sie keine Blutung, beziehungsweise möchte auch nicht unbedingt teilen, dass sie sich vielleicht zum Eisprung extrem gut fühlt und kurz vor der Blutung vielleicht nicht so gut fühlt. Da wirken einfach ganz lange und alte Mythen immer noch auf uns ein.
Was ist denn so der Mythos, der sich bis heute hält für dich?
Das ist der Mythos der Hysterie. Also das ist der Hyster, heißt Uterus. Und man dachte in der Antike, dass der Uterus durch den Körper der Frau wandern kann.
Das ist eine schräge Vorstellung, der Uterus im Kopf.
Okay. Ja, aber das hat Hippokrates schon hat gemeint, doch, so ist es. Und so lassen sich Frauenleiden erklären. Und dahinter steht natürlich immer wieder das Bild, die Frau ist an und für sich ein defizitärer Körper, weil sie ist ja nicht wie der Mann.
Du hast ja erzählt, dass du eigentlich am Anfang dachtest, Mensch, das ist nicht tabuisiert und das ist jetzt eigentlich auch nichts Neues. Mhm. Was würdest du jetzt sagen, nach diesem Film und nach dieser Recherche, mal abgesehen davon, was wir alles Neues gelernt haben, wie tabuisiert ist das Thema denn noch?
Also ich sage ja immer, jeder Film ist eine Reise und diese Reise war wirklich von... Ich nenne das jetzt mal so Erkenntnisloch zu Erkenntnisloch zu Erkenntnisloch. Und das Tolle ist natürlich, wenn man schon so lange im Journalismus ist wie ich, dann, ich gucke dann natürlich immer und möchte natürlich gerne was berichten, worüber noch kein anderer für mich berichtet hat. Und dann gucke ich natürlich auch immer so ein bisschen in den dunklen Ecken, in den angeblichen. Und dann ist es in der Mitte. Darauf muss man erstmal kommen.
Du meinst mitten vor unserer Nase
mitten
war die
vor
Neuigkeit.
Der Nase, ja. Mitten in der Gesellschaft, für die Hälfte der Menschheit. Wahnsinn. Das hat mich so geflasht. Ich finde es super tabuisiert. Wenn doch Zyklus so wesentlich ist, wie oft kommt er dann in Arbeitsprozessen vor? Kann eine Frau wirklich sagen, du weißt du was, ich bin kurz vor meinen Tagen, ich leide sehr unter PMS, ich möchte heute nicht die Präsentation machen. Lass uns doch mal darüber reden. In 2 Wochen bin ich um meinen Eisprung herum, da fühle ich mich super. Das fände ich toll, wenn ich dann die Präsentation machen könnte. Also das finde ich immer, sind so kleine Marker für Tabuisierung.
Ich glaube, dass viele Frauen, inklusive mir, in den Kalender gucken und sich das vielleicht schon so legen. Aber man sagt es halt dann nicht den Kollegen oder das macht man halt im Geheimen irgendwie, ne?
Ja, und da bin ich wieder beim Sport. Ich mach mal so. Stellen wir uns doch mal vor, es sind demnächst Olympische Spiele in Paris und die Läuferinnen, die an den Tagen ihre Blutungen haben, lassen mal laufen.
Du meinst, die würden keine Tampons benutzen?
Ja, lassen sie doch mal laufen lassen. Möchte ich gerne sehen im Fernsehen, wie das ankäme. Oder wäre das doch ein Skandal? Ich behaupte, es wäre ein Skandal.
Ich frage mich, Wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich, dass wir diese Lücken schließen und den weiblichen Zyklus rausholen aus der Schmuddelecke und rein ins Bewusstsein?
Ja, das ist ja eine gute Frage. Ja, sind wir ja letztlich alle, ne? Ich glaube, wir Frauen auch, ne? Ich glaube, in dem Moment, wo wir nicht mehr ganz so viel Energie da reinstecken, alles wegperformen zu wollen, sondern lieber unsere Energie da reinstecken, zum Beispiel generationsübergreifend unsere Erfahrungen mit Zyklus oder unser Wissen über Zyklus weiterzugeben oder auch in Solidarität gehen mit anderen Frauen oder die Wissenschaftlerinnen sich alle mehr austauschen oder sich auch stark machen, für diese Forschung mehr Forschungsgelder zu bekommen, wird das sicherlich ein Gamechanger sein. Es hat eine Studie gezeigt in Stanford, der weibliche Zyklus, der Menstruationszyklus, ist der wichtigste Zyklus der Welt. Der ist wesentlich bedeutsamer als zum Beispiel ein Mondzyklus. Aber trotzdem tun wir so, als wäre er schwächend und deshalb müssen wir ihn wegperformen. Wir müssen tun, als hätten wir den gar nicht. Mhm. Aber wir haben ihn ja nun mal.
Ich verstehe, was du meinst. Ja, ich verstehe total, was du meinst. Also das heißt, die männliche Biologie als Norm begreifen und die weibliche abwerten, meinst du?
Ganz genau.
Heinke, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir viel Freude gemacht.
Den Film Die Kraft des Zyklus von Heinke Schröder und ihrer Kollegin Maya Meiners, der Produktionsfirma Tonfilm für ZDF und Arte, den findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Pia Janssen, Jonas Teichmann und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann.